Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour, am Donnerstagabend. Heute hören wir den zweiten Teil unseres Gesprächs über den Podcast Real is not real enough mit den Machern, den Akademikern Chris Müller von der Macquarie University, Benjamin Nickel von der Sydney University und dem Schauspieler Edgar Eckert aus Berlin. Wir gehen auf die Frage ein, wie sich Günther Anders in seinem Tagebuch aus Hollywood von 1941 mit der Tatsache auseinandersetzt, dass er in der gesellschaftlichen Hierarchie durch sein Exil in Amerika gesunken ist. Auch sprechen wir darüber, was eigentlich Realität ist, denn damit setzt sich der Philosoph in seinem Tagebuch hier auseinander. Wir sprechen über die Echtheit der Erfahrung und die Verarbeitung der Erzählung des Tagebuchs und deren mehrfacher Adaptation, wobei es auch um die Sprache geht, und zwar Deutsch versus Englisch. Und was das für einen Menschen im Exil als auch für die Macher dieses Podcasts bedeutet. Ja, weil er sich ja auch als Intellektueller und dann nun Schuhputzer damit irgendwie auseinandersetzen muss, dass diese Hierarchien sich so geändert haben. Das ist von Knall auf Fall, weil ein politisches System sich ändert. Die ganzen, die oben waren, plötzlich unten sind. Und die ganzen, die unten waren, plötzlich oben sind. Und es ist ja, das sind zwei Sachen, über die ich noch mit euch reden möchte in dem Zusammenhang. Einmal, dass ich da immer so Parallelen zu heute sehe. Da habt ihr ja sicher auch im Hinterkopf gehabt dabei, ne, dass die rechten Bewegungen wieder so hochkommen. Und auf der anderen Seite aber auch, was Kunst bedeutet in diesem Zusammenhang. Das Schreiben für ihn. War er wirklich in so einer Fabrik oder hat er das irgendwie als Metapher oder als Bild gebraucht, um darzustellen, wie diese Gegensätze sich jetzt ausspielen und die ganzen anderen Wissenschaftler und Künstler, die dort angeblich in dieser Fabrik arbeiten, ist das wirklich ein Tagebuch oder hat er das erfunden und das ist eigentlich für die Fiktion so gemacht? Was glaubt ihr? Fangen wir mal mit dem an, das Einfache als das Politische.
Vielleicht ist das eine Frage für Edgar auch eine gute, also auch also aus dieser Schauspielerrichtung. Eddie, was meinst du denn? Wie echt war das alles?
Das, was ich gelesen habe, erscheint mir, ich habe es akzeptiert als etwas Echtes. Ich habe es akzeptiert als etwas, das dieser Mensch dadurch erlebt hat und erfahren hat. Und das dann schwarz auf weiß mit Tinte oder mit der Schreibmaschine dann aufschreiben musste. Ja, jetzt guckt ihr mich gerade so an oder weil.
Nee, wir warten wahrscheinlich, wer als nächstes was sagt, so, ohne dass wir uns gegenseitig unterbrechen. Ja.
Also ich kann dazu sagen, ganz historisch gesehen, es gibt keinen Grund daran zu zweifeln. Also der Text wird von der Andersforschung als authentisches Tagebuch angenommen, mit den Anführerzeichen, dass Anders halt selbst gesagt hat, er hätte diese Texte alle retuschiert, um genau das herauszustellen aus dieser Erfahrung, was sich als wahr erwiesen hat. Also er hat das publiziert 1960, als er einen gewissen Ruhm und Status erreicht hatte als Autor. Gab es halt auch eine Leserschaft für seine Tagebücher, hat die dann rausgegeben und gesagt, ja, ich habe halt alles weggeschnitten, was jetzt irgendwie irrelevant war. Nur mein eigenes Privatleiden hat er es so genannt und habe halt das sozusagen beibehalten, das sich als wahr erwiesen hat. Und er hat das wunderschöne Bild, typisch Anders, der sagt, also die lieber Mehl essen statt Brot, werden sagen, die seien halt unecht, weil ich ihnen nicht das Mehl geliefert habe, aber ich habe das jetzt halt in das Brot gebacken. Also diese Bilder sind für Anders ganz wichtig. Und ich muss dazu sagen, auch dieser Text wird oft einfach nur als Exiltagebuch gelesen und auch so zitiert. Also noch ohne diesen Umweg oder Umweg in die Fiktion. Aber ich glaube, das ist vielleicht was Ben.
Ja, wir hatten ja da mal auch schon.
Mit dieser Popkultur. Also, es ist so ein
zivilisiertes.
Ja, Cheesecake. Genau. Ja, und der Cheesecake war ja auch nicht immer der Cheesecake. Also, das war vielleicht auch nochmal so eine Story, die können wir auch nochmal kurz enthüllen. die große Enthüllung hier auf SBS. Nee, es ging ja auch darum, also Chris und ich haben, und das kann man auch dann nachlesen auf der Projektseite vom Goethe-Institut, wer daran Interesse hat, sich das anzugucken. Wir hatten ja auch ein bisschen historisch da noch recherchiert und da gab es auch diese jüdische Exil-Zeitschrift, der Aufbau, Reconstruction, das ist auch frei verfügbar online, also die Links sind dann auch auf der Webseite gepostet, wenn das Leute interessiert ist, da zu finden. Und es wird dort immer wieder erwähnt, wer wo wann gerade was gemacht hatte. Also kommt auch Günther Anders vor und wird dann in einem Artikel aus dann der Zeit, also so um 1941 rum, halt erwähnt als, und hier wohnt eben in diesen unglaublichen Villas wohnt dann Thomas Mann, Vicky Baum ist dahin und schneidet ihre Rosen so ein bisschen in ihrem schönen Garten beim Swimmingpool. So, aber andere müssen halt so Obst, also das ist eine Bild von, also andere dieser Exilautoren, eine muss jetzt Obstsäfte so pressen und dann vom Wagen verkaufen. Und Günther Anders musste irgendwie so Kostümchen waschen im Hollywood-Palast. Und wir waren dann auch in Verbindung mit Gerald Jackman. Das ist dann so eine unglaublich historische Größe in Santa Barbara in Kalifornien, der dann auch so seine Dissertation eigentlich dazu zu diesem Exilleben geschrieben hat. Und der aber auch nur wieder die Quelle vom Aufbau gefunden hatte. Also es ist immer diese Frage, wie echt muss es aber auch eigentlich sein? Und gerade aus dieser Populärkultur heraus, also zur Zeit boomen ja zum Beispiel die Biopics. Also diese Life-Writing, diese Lebensgeschichten. Und da wird ja auch eigentlich nie gefragt, wie echt ist es, sondern einfach, wie echt fühlt es sich eben an. Und ich glaube, was halt wirklich dann in der Populärkultur eben ganz, ganz deutlich wird, ist, dass es echt manchmal ziemlich langweilig sein kann. Und diese fabrizierte Wahrheit, und Trudi wird das ja wahrscheinlich besser bestätigen können als jeder oder auch Edgar. Also wenn ich mich auf die Bühne stelle und erstmal 20 Minuten mein Gesicht wasche und die Zähne putze und dann erst anfange zu schreiben, werden das vielleicht die Leute nicht so spannend finden. Und möchten halt eher, wie Chris schon gesagt hat, jetzt eher eigentlich zur Action kommen. Also das Lustige ist, ich habe heute Morgen gerade eine Episode von The Real World angesehen. Das ist eine amerikanische Reality-TV-Serie, die eigentlich so das pioniert hat, diese Idee der gemachten Realität in 1992 in Amerika. Also davor kannten wir diese Idee so noch gar nicht. Aber diese gemachte Realität in der Popkultur hat eben auch so eine Art Kommentar für den Zeitgeist, glaube ich, entwickelt. Und es ist unglaublich wichtig zu sehen, also wie echt wollen wir eigentlich unsere Realität? Und wie echt wollen wir jetzt diese Tagebücher eigentlich haben? Und ja, also das glaube ich, ist auch so ein sehr, sehr wichtiger Punkt zu sehen, wie echt brauchen wir eigentlich unsere Realität, damit wir sie überhaupt, also wie Chris gemeint hat, wie sehr muss das Brot halt nach Mehl noch schmecken, damit wir es noch essen wollen? Oder wie sehr muss es halt dann schon nach Brot sein? Das ist so, glaube ich, diese Frage.
Ja, anders spricht das ja auch an, ne? Dass die Vergangenheit durch diese künstlichen Welten, die wir durch Kostüme und so weiter kreieren, dass die dadurch jetzt als wahr gilt. Aber was wirklich wahr ist, das weiß ja keiner. Gibt es ganz zu Ende so ein Zitat. Aber Edgar wollte irgendwas dazu sagen.
Ich wollte nur eine kleine Brücke schlagen auf den Aspekt, dass man ja meine Stimme hört, erarbeitet mit den Jungs. Also meine Stimme wurde nicht erarbeitet, das wäre jetzt richtig technologisch dann am Ende. Aber der Aspekt der Sinnlichkeit, weil du das auch vorher so eingeführt hattest, das Akademische, das Wissenschaftliche und die Idee auch, dass man jetzt mit dem Ohr da lauschen darf und für sich eine Realität oder darf ich das fassen, darf ich das jetzt, wie ergreife ich das, wenn ich dem jetzt zuhöre? Ich weiß, das ist ein Podcast, das ist ein Hörerlebnis und so, aber was sind die Gedanken? Die kann ich ja fassen, die darf ich ja annehmen. Ich lese es nicht, ich bin nicht nur privat als Leser und lese diese Bücher oder diese Zeilen von Günther Anders, sondern ich kriege es also mit, ich erlebe es sinnlich. Und das fanden wir oder ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, um das noch ein bisschen weiter rauszubringen oder rauszukristallisieren. Dass da, ja, da so ein Mensch ist. Ich komme darauf wegen, ja, was ist das Reale oder was war, hat Günther Anders das damals denn wirklich erlebt? Oder wenn wir heute hören, es gibt alternative Fakten oder ich war in einem Gastspiel 2019 in Shanghai im Dezember. Kurz darauf war dieses Corona da und ich war gerade da in China und erlebte doch China physisch und war ja anwesend und habe das dann irgendwie anders ernst genommen, als ich dann hier war, wie meine Mitmenschen das so ein bisschen umgangen haben, Januar, Februar. Dann März wurde es dann interessanter. Und auch in Bezug zu dem, was wird erlebt oder nicht erlebt, finde ich, ja, was ist denn
das? Nee, ich finde es gut, dass das nochmal anspricht mit der Stimme. Das ist nämlich eigentlich ja, dass das Besondere für mich das Besondere an dieser Arbeit, dass ihr versucht habt, das halt erlebbarer zu machen durch die Stimme und durch die Beteiligung von Edgar als Schauspieler und euch so viel Mühe gemacht habt, diese Aufnahmen technisch so toll zu machen, obwohl ihr über Kontinente entfernt wart voneinander. Und was mir aufgefallen ist, weil ich ja selbst auch jemand bin, der mit Sprache, gesprochener Sprache arbeitet, dass du so langsam und bedenklich gesprochen hast. Also für mich war das alles unheimlich langsam gesprochen. Ich glaube, ich spreche, ich würde
sehr bedenklich und da.
Ist das, also an eurer Reaktion lese
ich
auch,
dass das ein Diskussionsthema war. Auspacken, wer weiß.
Habt ihr das diskutiert, wie langsam oder wie schnell? Bin ich mehr
annehmlich. Oh Gott, ja. Zumal vielleicht zuerst, wieso wir Edgar überhaupt angeschrieben haben, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir wollten das halt als echte Erfahrung hinstellen. Und Günther Anders war ein Mensch, der hat sehr mit der englischen Sprache seine Konflikte gehabt. Also der hat es nicht einfach gefunden, Englisch zu lernen. Der fand, der schreibt auch ganz ausführlich darüber. Sorry, Edgar, das war jetzt kein Kommentar auf dich. Aber der hat ganz ausführlich.
So ein schöner Akzent.
Nee, aber er hat ganz ausführlich darüber geschrieben, wie das Exildasein von ihm halt erfahren wurde, als die Leute nehmen mich nicht ernst, weil ich so einen deutschen Akzent habe, weil ich mich nicht so ausdrücke, wie jetzt halt die einheimischen Leute, die in Englisch viel fließender unterwegs sind. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen eine Universalerfahrung jeder Emigration, jeder Migration. Und wir wollten unbedingt dieses Erlebnis nicht jetzt irgendwie so wegeditieren aus diesen Texten, weil es ja so zentral war. Und deswegen wollten wir unbedingt mit einem deutschsprachigen Schauspieler arbeiten, der dann halt auch diese Reise mitmachen muss. Und da kann ich jetzt vielleicht mal an Edgar übergeben und an Ben, was das, also wieso ja. Dann diese Langsame kam.
Weil für die Hörer, damit es nochmal ganz klar ist, müssen wir nochmal dazu sagen, dass der Text ursprünglich auf Deutsch geschrieben wurde. Ist das richtig? Und ihr habt den dann auf Englisch übersetzt. Und dann hat ein Deutscher den englischen Text mit deutschem Akzent gelesen. Nur damit das jetzt im
Hintergrund. Also den einen Schritt, glaube ich, noch dazwischen, den wir kurz nochmal auch klar machen sollten, ist, also Chris hatte das deutsche Original auf Englisch übersetzt und dann haben wir darauf basierend nochmal ein Skript geschrieben. Also darauf basiert, also ist eigentlich eine
reduziert.
Art.
Reduziert.
Ja, also eine Art halt, also Übersetzung, dann nochmal Adaption. Also der Text, wurde, der hat sich dann auch nochmal gewandelt. Also wir sind dann vom Mehl zum Brot, dann vielleicht nochmal zum. Möchte man sagen, zum Brotpudding. Also es hat dann doch noch mal ein paar Zwischenstufen gegeben und dann kamen wir zu Edgar. Und Edgar ist eben unsere Stimmübersetzung, also unser Avatar da gewesen.
Ja, weil er ja auch noch wieder kleine Veränderungen vorgenommen hat zum Skript, was ich habe gehört und gelesen gleichzeitig und gemerkt, dass Edgar das doch ein bisschen angepasst hat, um das verbaler zu machen vielleicht.
Ja, eine Organik zu kriegen noch mehr, weil also unsere kleine Tradition war, jedes Mal, wenn wir wieder an einem Tag gearbeitet hatten, zuerst die deutsche, also die Originalfassung zu lesen, das ganze Kapitel. Da ich nicht Muttersprachler bin, des Englischen, also im Englischen, war das ja schon ein wichtiger Aspekt, weil ich versuche ja, also wir Spieler, SchauspielerInnen, versuchen ja, einen Text denken zu dürfen, zu können. Wir müssen das, sonst kommt das ja nicht bei euch an. Und da Englisch eben auch eine schwere Sprache dann wiederum zum Teil ist, wenn man das nicht so oft im Alltag so benutzen darf. Aber ein großer Genuss, eben diese Arbeit dann zu machen, weil ich habe dann gemerkt gehabt, wie ich in einem halben Jahr dann auch meine Fortschritte gemacht habe. Nichtsdestotrotz eben eine Organik da reinzubringen, das hat sich dann auch wahrscheinlich sehr gelohnt gehabt. Ja, das als
ja, und wir hoffen mal, wir haben jetzt auch Edgar da nicht so traumatisiert, ihn in diese halt Sprache zu überführen. Also ich muss sagen, wir haben ja monatelang
das war ja, was auch Chris gesagt hatte, dieses Spannen oder dieses Experiment. Also nicht nur, wir machen das jetzt, sondern es ist auch ein Experiment, weil ich bin auch verzweifelt. Ich bin verzweifelt an der Mauer, Lost in Translation oder der Aussprache. Ich habe so viele neue Lieblingshasswörter im Englischen gefunden, weil sie einfach, ja, vielleicht kommt auch daher vielleicht etwas Nee, es ist auch wichtiger. Ich meine, Tudi, du kennst das. Ich bin ein Schauspieler, der schnell auch reden tut zum Beispiel. Und dann verhaspelt sich irgendwas und dann kriegt der Hörer es nicht mit. Deshalb, ja, ist wichtig, da mal auszuatmen, zu sich zu kommen, Ruhe zu haben und folgen zu dürfen.
War das anstrengend für dich, dann mit dem Akzent zu sprechen und langsamer zu sprechen, als du vielleicht normalerweise sprichst?
Also das mit dem Akzent, da habe ich ja gar nicht arbeiten müssen. Das war zum Glück bereits da. Und langsamer zu sprechen war auch nicht. Nein, weil da Chris und Ben tolle Regie-Inputs gegeben haben. Und nein, ich habe das so genossen. Nein. Es war ein Krampf, ja, aber ein vorzüglicher Krampf. Der tat gut. Man kommt ja an seine Grenzen. Eben, und ja, vielleicht hört man das ein bisschen raus.
Dass du an deine Grenzen gekommen bist, nicht? Also ich dachte nur immer, legt er den Akzent jetzt dicker auf, als er eigentlich wäre? Oder hast du extra getrainiert, um einen ganz starken Akzent zu haben? Oder kam der einfach natürlich, weil du natürlich auch nicht in irgendeinem englischsprachigen Land lebst, dann hat man natürlich auch einen stärkeren Akzent.
Da ich eben von der Bühne komme, werden die Konsonanten noch mehr gegriffen. Ah. Wir müssen sehr auf die Konsonanten eingehen und im Englischen musste ich weicher sein und darauf ein bisschen Sorge geben.
Ah ja.
Zum Beispiel, ja.
Wir hören ein Gespräch mit den Akademikern Benjamin Nickel und Chris Müller als auch dem Schauspieler Edgar Eckert über ihr Audioprojekt Real is not real enough, in welchem sie eine Adaptation des Tagebuchs von Günther Anders oder ehemals Stern bearbeiten, welcher im Exil in Hollywood im Jahre 1941 in der Kostümabteilung der Filmindustrie arbeiten musste. An dieser Stelle möchte ich einen kurzen Auszug aus dem Projekt vorstellen, bevor wir gleich danach wieder zu unserer Diskussion zurückkehren mit Benjamin Nickel, Chris Müller und Edgar Eckert.
March 16th. 16. März. Today, it's the three Napoleons. I'm finished with the first and the bottom half of the second, but my feelings about them are starting to change. Of course, I don't deny that the three Napoleons have different sizes. Number two is a full hand longer than number one. Number three is half a hand longer than number two. Having more than one Napoleon makes good business sense, as one can never predict the chest and leg size of the next actor playing Napoleon. But is this practical explanation really enough to explain the existence of these three here? Their multiplication probably has a very different reason. Anxiety. The anxiety that takes hold of us when we, the children of the age of reproduction, encounter a single copy, something unique. It is an anxiety about absolute loss we almost never feel about today's products. When standing in front of a car or a bomber plane, we know that 10, 100, if not 1,000 identical cars and planes exist. So even when one car or plane is destroyed, we know that the make of car or type of plane will continue. They can easily be replaced the moment they are lost and, thus, they aren't lost at all. When we look back into the past, at the fire that destroyed the Great Library of Alexandria, for instance, no such consolation can be found. Its flames burnt an archive of many unique and irreplaceable items. Used to replaceability and reproduction, we begin to panic the more we think about this loss, because this fire was no exception. The whole of history was one giant Alexandrian library. Yes, this means the past was one never-ending inferno, incinerating unique copies, books, laws, institutions, and yes, also humans. At the thought of all this ash, the panic grows, even though panicking is futile. But whenever we face something unique, we feel it all the same. Having only one Napoleon? Inconceivable. I mean, make of Napoleon what you want, but just imagine what would have become of the history of the 19th century if something had happened to the guy as early as 1800 or 1801, before he rose to fame. No, I don't think we would take this risk today. And so, we now copy and mass-produce everything to ensure that we won't have to risk such avoidable loss. I know nothing happened to the man. Thank God he did his stint according to plan. But this doesn't prove anything. It was pure chance and doesn't lessen the recklessness of our ancestors. So, what about these three Napoleons with sewn on snow? It's possible that management of the costume palace may have tried to avoid the mistakes of the past by making three copies. If this is true, I could not condemn their motive of trying to soothe the pain of loss. In Hollywood, the Berezina snow will never melt.
Und darf ich vielleicht noch sagen, also was ich glaube an unserer Reise interessant war, war die Übersetzung der Gefühle. Also was sind jetzt die echten Gefühle? Weil ich glaube, wir haben gemerkt, dass sich die deutschen Emotionen, halt Humor übersetzt sich nur ganz schwer von einem Kulturkontext in einen anderen. Und das ist halt auch mit allen anderen Gefühlen jetzt irgendwie so gewesen, dass wir halt immer wieder in diese Gefühlswelt finden mussten zusammen. Und das war für mich das unglaublich Tolle an diesem Projekt, dass wir es irgendwie fertig gebracht haben, auch dank der Ausdauer von Edgar Eckert, dass wir eben so ein harmonisches Gefühl als Team gefunden haben und dann das irgendwie so, oder zumindest glaube ich für uns, irgendwie wiedergeben konnten auf eine Weise, die für mich dem Original entsprochen hat als Übersetzer, aber sich auch irgendwie organisch anfühlt. Das war aber ein richtig schwerer Prozess. Das war nicht einfach nur Wörter übersetzen, ja.
Und es war ja auch so oft, also wenn jemand sich das jetzt hier auch anhört und vielleicht so überlegt, wann findet man eigentlich was lustig? Also wann war man vielleicht mal in so einem Comedy-Programm, bei einer Stand-Up-Show, auch auf Englisch, wenn man vielleicht das Deutsche eher gewohnt ist und hat den Witz, den Joke überhaupt nicht verstanden. Und Chris und ich saßen dann hier, so auf Zoom, und haben versucht, Edgar diesen Witz zu erklären. Und das, ich meine, das heißt so Bombing oder Tanking. Also wenn man wirklich so voll einfach das nicht, also es war das ist so eine Art von so einer Lebensfrustration, wo man sich denkt, jetzt geht man eigentlich ein bisschen in den Raum des Suizidalen. Also es war wirklich so, und wir fanden das so lustig. Und wir fanden das eigentlich so, also das war wirklich so diese akademische Idee, also wirklich so, man redet und niemand hört einem zu. Und Edgar hat dann wirklich so auf Zoom einfach manchmal so, also ich habe mal so gedacht so, wir sprechen nicht wirklich nur eine andere Sprache, sondern wir haben einfach so uns voll verrannt in so eine Humoridee und dann war das gar nicht so. Und wir haben so eine Szene mit, also das weiß ich, wir haben diese Szene mit den 10 Nonnenkostümen und bis wir das so rausgefunden haben, wann sind die eigentlich lustig? Wann verstehen wir das? Und was ist halt eigentlich dieses Erbe, das man da mitbringt beim Humor? Und dann, also ich persönlich halt, weil ich mich sehr lange damit beschäftigt habe, sehe halt bei Anders einfach so das Potenzial dieser 60er, 70er Jahre Comedies. In der deutschen Filmlandschaft. Also wenn man sich das irgendwie überlegen will, muss man Anders lesen, um das zu verstehen. Warum eigentlich der Wortwitz so intellektuell da ist und warum das in anderen Kulturen einfach nicht so funktionieren kann. Und als wir dann eben gemerkt haben, dass wir mit Eddie da ganz anders arbeiten müssen, damit man den Humor versteht und er uns halt dann zurückerklärt hat, was er jetzt gerade überhaupt nicht witzig findet und wann er es witzig finden würde, das war so eine super interessante Sache von rückübersetzen, vorübersetzen, seitwärts übersetzen und vor allem von verstehen. Und dann hat uns dann nochmal unsere Kollegin Helen, die eben auch Australierin ist und hier die Muttersprache hat, hat uns dann manchmal auch so gesagt, also ihr glaubt, das ist lustig? Ihr glaubt, das ist witzig für englische Native Speakers? Und dann, ja, also da wurde das Ego immer so ein bisschen zurechtgestutzt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so eine humbling Experience auch gewesen. Es war eine super lustige, so Achterbahn manchmal. Und An manchen Tagen ging es eben ganz gut, an manchen Tagen sind wir ein bisschen stecken geblieben. Aber dann kam halt wieder von Edgar auch ein cooler, so ein Impetus, da weiter zu pushen. Also ich fand das eine super, für eine Übersetzung war das eben ein super spannender Prozess, weil jeder Schreibraum in Hollywood hat genau diese Probleme. Also wie kriegst du halt die Echtheit rüber und das Verständnis so, dass die Leute dich einfach auch sehen und hören wollen. Also nicht einfach abschalten nach 3 Minuten und sagen, das ist ja total dumm. Also das finde ich blöd. Das ist, glaube ich, so das Grundproblem, das wir da hatten.
Jetzt brauche ich aber mal ein Beispiel für so einen Witz.
Chris, erzähl mal.
Also Edgar wäre der beste Witzeerzähler. Aber also, ja, ich kann das leider nur intellektualisieren. Aber für mich, also meine liebste Szene witztechnisch ist halt diese Multiplikationshumor. Also dass Anders uns ganz langsam sagt, ja, es gibt ja eigentlich nur einen Napoleon. Es gab ja eigentlich nur einen Napoleon, aber jetzt hat man den schon wahnsinnig vervielfältigt. Es gibt schon ganze Napoleon-Produktserien und das wird dann immer weiter getragen, bis wir uns jetzt irgendwie so den Napoleon-Teller vorstellen oder irgendwie so. Und dann wird uns nahegelegt, wir sollten uns jetzt mal vorstellen, dass es nie Napoleon gab. Und das wird dann halt alles mit dieser Intonation, mit einer gewissen intellektuellen Arroganz, wird das alles immer so als Kommentar auf die Zustände in diesem Palast dargestellt. Also es hat schon was Kafkaeskes oder was von dieser Surrealität, von diesem Humor. Also der Humor funktioniert auf die Ebene.
Ja, oder wir wollten auch manchmal so ganz einfach so ein bisschen Stand-up-Elemente dann einbauen. Also da gibt es zum Beispiel in einer Szene, wird halt Anders da so ein bisschen rumkommandiert, eher auch so von einem von R, das ist dann so eine Art, so eine Nobility da halt, der da eigentlich so ein bisschen über ihm steht, obwohl er halt, das war so ein Schüler von Kokoschka, also ein ganz berühmter Zeichner, Porträteur, und muss dann da eigentlich so, während der andere das so diese ganzen Künstlersachen macht, muss halt Anders da so rumsaugen mit so einem Staubsaugergerät und wird da eigentlich so ein bisschen beschämt da auch durch. Und dann hatten wir so diese Ideen, also jetzt könnt ihr da mal rummachen, könnt ihr da ein bisschen ihm gegen die Schienbeine hauen mit dem Staubsauger. Also es war halt diese Frage auch, wie sehr kann man den Humor pushen? Wie sehr bleibt man dem Original treu? Wie Christian gesagt hat, auf der einen Seite sind es unglaublich komplexe philosophisch-akademische Ideen, auf der anderen Seite will man das Ganze ja auch wirklich lebhaft und lebbar machen. Und das ist vielleicht auch für Edgar nochmal die Chance, dazu sagen, was für ihn eigentlich da so funktioniert hat bei dem Humor oder halt auch nicht.
Ja, da fällt mir als erstes oder grundsätzlich ein, dadurch, es ist ja auch schwer zum Teil. Man hört jemanden zu, der auch isoliert ist oder alleine und mit seinen Gedanken unterwegs ist. Und ich immer wieder den Hang hatte, also jetzt bei dieser englischen Aussprache, eine Dunkelheit oder eben eine Schwerfälligkeit oder eine Traurigkeit reinzubringen, die eine Gefahr zum Pathos hatte, vielleicht sogar. Und ich habe einen anderen Witz, und das ist eher off, also aus dem Off heraus, also hinter die Kulissen, war einfach, wie Chris und Ben jedes Mal mir immer wieder aufmerksam machen mussten, lächle, sei hell, damit die Stimme hell ist, sei lächle, komm, zieh deinen Mundwinkel bitte hoch. Du bist zu böse, du bist einfach zu böse, du bist zu traurig, du bist zu dunkel. Und ich hatte da zum Teil, der Franzose würde sagen, un fou rire. Also ich explodierte vor Lachen, weil ich konnte das nicht mehr so annehmen, weil ich höre mich natürlich dann auch nicht selbst und so und krieg das so widerspiegelt und so. Das war für mich eine dieser Witzigkeiten in der Arbeit, aber eben hinter den Kulissen. Das fällt mir jetzt gerade zum Beispiel auch ein. Und rhythmisch natürlich. Sie erzählen mir, was lustig ist und ich find's nicht lustig. Ich gucke sie wie einen Mond an und denke, nee, weil rhythmisch funktioniert es nicht. Wir müssen das nochmal überarbeiten. Da muss doch eine andere Pointe sein. Da müssen wir eine Pause einsetzen. Da müssen wir vielleicht eine Stimmgabel höher ziehen oder so. Oder schelmischer sein und. Das waren hier so dramaturgische kleine Zwinkereien.
Wir hörten den zweiten Teil eines Gesprächs mit den Akademikern Chris Müller und Benjamin Nickel als auch dem Schauspieler Edgar Eckert über ihr Podcast-Projekt, welches sie mit Hilfe des Goethe-Instituts produziert haben, und zwar in der Corona-Zeit über Kontinente hinweg und über Jahrzehnte. Denn es geht um das Tagebuch des Philosophen und Schriftstellers Günther Anders, der 1941 im Exil in Hollywood arbeitete und sich mit der Situation auseinandersetzte, nun zwar in der gesellschaftlichen Hierarchie sehr gesunken zu sein, aber immerhin die Nazizeit überleben zu können. Weitere Einzelheiten über das Projekt kann man auf der Goethe-Institut-Webseite finden, denn das Institut hat das Projekt unterstützt. Und ich bin Trudi Latour bei SBS in deutscher Sprache und bringe Ihnen demnächst den dritten und letzten Teil meiner Sendung mit Chris, Ben und Edgar über Real is not real enough.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.